So, es ist schön, nach vielen Jahren wieder mal hier zu sein. Herzliche Grüße aus Wiedenest von der Bibelschule, der Biblisch-Theologischen Akademie. Hinter uns liegen spannende Monate mit Unterricht über verschiedene Videokonferenzprogramme, aber auch wieder Präsenzunterricht mit entsprechendem Abstand, wie es in Wiedenest, kann man wirklich sagen, Gott sei Dank möglich ist. Ich war die Woche mit der Abschlussklasse, 3 Tage auf Besinnungstagen. Und es ist wunderbar, wenn man so, das ist wie eine Art Ernte, wenn man dann sehen und hören darf, miterleben darf, was aus den jungen Leuten geworden ist, die jetzt dann im Herbst irgendwie auch ihren Dienst antreten in Gemeinden und in Mission. Vielen Dank für alle Gebete, auch dass viele von euch das durch ihre Gaben möglich machen. Die letzten Monate haben viele Fragen gestellt, ganz neue Fragen auch aufgeworfen, wie wir leben wollen, worauf es eigentlich ankommt, wie viel, wie wenig man tatsächlich braucht. Und haben auch eine ganze Reihe von Fragen aufgeworfen, was uns als Gemeinden betrifft. Ich bin beeindruckt, wie viele Gemeinden sozusagen von heute auf morgen online gegangen sind. Bei uns in Derschlag waren es die jungen Leute, die das mit Bravour gemeistert haben. Und wenn man sieht, wie ihr das hier macht, dann ist das wahrscheinlich noch beeindruckender als das, was wir in Wiedenest oder in Bergneustadt in Derschlag machen. Das hat funktioniert. Aber was ist eigentlich Gemeinschaft? Was vermissen wir denn, wenn wir uns nicht mehr treffen können? Ist Gemeinschaft nur, dass wir hier zusammenkommen, ein wirklich gutes Bühnenprogramm gemeinsam uns anschauen, danach mit unseren Freunden und Bekannten sprechen, eine Tasse Kaffee zusammen trinken und dann in die neue Woche starten? Was ist das eigentlich? Und von unserer Tradition her, als Brüdergemeinden, haben wir ja immer das gesagt, oder es geht nicht darum, dass irgendwie möglichst viele in den Reihen sitzen und von vorne jetzt ein perfektes Programm kommt. Wir wollen uns um den Tisch des Herrn versammeln. Uns ist es wichtig zu leben, dass alle von Christus berufen sind. Dass es nicht irgendwelche besonderen Amtsträger oder Priester gibt, sondern dass tatsächlich alle von Gott reich beschenkt worden sind mit ganz unterschiedlichen Gaben. Ich frage das so einige Menschen in meinem Umfeld, was fehlt euch denn jetzt, wenn wir uns so nicht mehr treffen können im Gemeindehaus? Ganz unterschiedliche Antworten. Und wenn Gottesdienst nur heißt, hinsetzen und ein gutes Bühnenprogramm beobachten, dann müssen wir vielleicht in der Tat gar nicht zusammenkommen. Das kann man zu Hause gut, ja, im Morgenmantel mit einer Tasse Kaffee. Aber was ist es denn? Und ich möchte euch mitnehmen in einen Abschnitt im Römerbrief, wo Paulus das auch anspricht. In Römer 14 und 15, da spricht er von Spannungen in den Gemeinden in Rom. Da gab es unterschiedliche Gruppierungen. Wahrscheinlich im Wesentlichen Spannungen zwischen Christen jüdischer und Christen heidnischer Herkunft. Umstritten war, inwieweit man Fleisch essen und Wein trinken soll. Hier geht es nicht um Ernährungsberatung oder um vegetarisch sein an sich, sondern in der Antike wurde Fleisch oft in Tempeln geschlachtet. Wenn man irgendwo Wein bekommen hat aus einer großen Amphore, musste man damit rechnen, dass vorher ein kleines bisschen dieses Weins den Göttern, den heidnischen Göttern als Trankopfer dargebracht wurde. Und manche Christen waren da sehr zurückhaltend. Ja, wenn das so ist, dann kein Fleisch und kein Wein. Und man konnte sich auf gute biblische Vorbilder berufen. Denkt an die Geschichte in Daniel 1, die Lieblingsbibelgeschichte aller Vegetarier, wo diese jungen Männer auf Fleisch und Wein verzichtet haben und dann schöner waren als alle anderen. Gestritten hat man sich in Rom auch noch über bestimmte Feiertage. Inwieweit sollen, inwieweit müssen Christen verschiedene Feiertage einhalten? Und Paulus sagt hier oder schreibt hier, wie diese Unterschiede, unterschiedliche Meinungen, hier geht es nicht um die Wahrheit des Evangeliums, hier geht es um Meinungen, das sagt Paulus ganz deutlich am Anfang von Kapitel 14, wie das die Atmosphäre vergiftet hat. Die einen haben die anderen scharf verurteilt. Wie können die Christus nachfolgen wollen und solches Fleisch essen? Wie können die Wein trinken? Wie können die bestimmte Feiertage nicht halten? Man ging hart mit den anderen ins Gericht. Auf der Gegenseite war Verachtung. Ach ja, die Geschwister, nette Leute, aber sind halt noch nicht so weit. Haben auch noch ganz wesentliche Dinge nicht verstanden. Also wir kennen das nur alles aus der Fachliteratur. Aber so ist man miteinander umgegangen. Das hat die Atmosphäre vergiftet, die Atmosphäre belastet. Da ist von Hochmütigkeit die Rede. Menschen haben angefangen, sich ihre geistlichen Gaben, die sie ja nicht in erster Linie für sich haben, sondern für die Gemeinde, für die Gemeinschaft haben. Sie haben sich diese Gaben gegenseitig vorenthalten zum Schaden aller. Das sind unter uns in der Regel nicht mehr die umstrittenen Fragen, Wein, Fleisch oder Feiertage. Aber es gibt ja heute genügend andere Themen, die Gemeinschaft belasten und belasten können. Fragen von Stil und Geschmack. Die Musik spielt teilweise eine riesengroße Rolle. Wie ist das mit manchen Inhalten? Was muss in der Gemeinde vorkommen? Was kann man da noch sagen? Was sagt man besser nicht? Und das, was in Rom passiert ist, finden wir dann ja auch, dass man sich gegenseitig teilweise scharf richtet bzw. verachtet. Und auf diesem Hintergrund schreibt Paulus dann in Kapitel 12, nachdem er ausführlich das Evangelium dargelegt hat, 11 Kapitel lang. Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Barmherzigkeitserweise Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Und dann sofort als erstes großes Thema in diesem praktischen Teil des Römerbriefs spricht Paulus über das Miteinander in der Gemeinde, über die Gemeinschaft, über die großen Chancen, wie Christen miteinander verbindlich leben können, wenn sie zusammenkommen in ihren Versammlungen, aber auch in ihrem alltäglichen Umgang miteinander. Das ist das Wesen christlicher Gemeinschaft. Was unterscheidet uns denn von den Kameraden, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr treffen? Wir sind ja für jeden Einzelnen dankbar, die mit großer Hingabe und großem Engagement für unsere Sicherheit tätig sind. Was unterscheidet uns von den verschiedenen Sportvereinen, anderen Interessenverbänden? Was haben wir in christlicher Gemeinschaft? Paulus schreibt weiter, ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben ist, einem jeden unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Dass sich niemand über den anderen erhebt. Dass niemand mehr von sich hält, als sich's gebührt zu halten. Dass jeder sich verhält nach dem Maß des Glaubens, wie Gott es ausgeteilt hat. Das ist in Kapitel 14 und 15, macht Paulus deutlich, Menschen sollen diesem Maß des Glaubens entsprechend handeln, ihrem Gewissen entsprechend halten, die richtige Selbsteinschätzung. Dass ich mich über die anderen, mit denen mich Gott in eine Gemeinde gestellt hat, nicht erhebe. Dass ich ihnen mit Ehrfurcht und mit Respekt begegne. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Nicht meine Vorstellung von Gottesdienst, nicht meine Vorstellung von Musik, auch nicht meine Vorstellung von christlichem Leben. Wir kennen ja oder wir ahnen, wie das Atmosphäre belasten und vergiften kann, wenn Menschen sich selber zum Maß aller Dinge machen. Als ich damals nach Wiedenest kam, war das für mich zunächst mal ein großer Schock. Ich war vorher einige Jahre im Gemeindedienst und durfte dort Gottesdienste weitgehend so gestalten, wie ich meine, dass Gottesdienste sein müssen. Ich habe das moderiert, ich habe die Predigt gehalten. Und dann kam ich nach Wiedenest, in die Wiedenester Gemeinde und saß da. Einerseits musste ich nichts tun, aber viel schlimmer, ich konnte gar nichts tun. Es moderierte, es sang, es betete, es predigte und ich saß hinten im Fischtank im Vater-Kind-Raum mit meinem Sohn auf dem Arm und kriegte eine ganz existenzielle Krise und merkte dann, ich bin gar nicht das Maß aller Dinge. Andere haben genauso viel Recht wie ich, hier Dinge zu gestalten, andere Schwerpunkte zu setzen, es anders zu machen. Und so, wie andere sich an mir erfreut haben oder unter mir gelitten haben, so wird das jetzt auch für mich sein. Eine heilsame Erfahrung. Ich bin nicht das Maß aller Dinge. Und dann bringt Paulus dieses Bild, das gerade schon auch in einem der Lieder vorkam. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Untereinander ist einer des anderen Glied. Ein Bild, das im Neuen Testament an mehreren Stellen vorkommt. Hier geht es nicht so sehr, dass wir alle zu Christus als dem Haupt der Gemeinde hingeordnet sind. Hier geht es um das Miteinander. Ein Leib besteht eben nicht nur aus Ohren. Das wäre ideal in der Philharmonie oder beim Musikhören, aber nicht lebensfähig. Ein Leib besteht nicht nur aus Füßen. Das wäre im Schuhgeschäft mühsam und teuer, aber nicht lebensfähig. Wir sind in einem Leib zusammengestellt mit ganz unterschiedlichen Gliedern. Nicht alle haben dieselben Aufgaben. Und wenn Menschen, die sich gegenseitig verachten, die sich gegenseitig richten, einander dann ihren Dienst schuldig bleiben, hat das verheerende Folgen. Es hat für den ganzen Leib Folgen, wenn die Ohren kündigen. Es hat für den ganzen Leib Folgen, wenn die Augen kündigen. Am schlimmsten vielleicht, wenn das Herz kündigt, die Lungen. Dann ist der ganze Leib dem Untergang geweiht. Unterschiedliche Glieder mit unterschiedlichen Aufgaben. Ein Leib in Christus, untereinander ist einer des anderen Glied. Christen brauchen einander. Es ist wunderbar, wenn wir in Krisenzeiten, in Zeiten ansteckender Krankheiten, Gottesdienste übertragen können. Es ist wunderbar, dass es viele Bücher gibt, dass es viele andere Angebote gibt. Das ist alles ein Segen. Aber es ersetzt auf Dauer nicht die Gemeinschaft, die verbindliche Gemeinschaft in einer Gemeinde, in einer Kleingruppe, in einer Zweierschaft, wo ich den anderen dienen kann mit meinen Gaben und das erlebe und erfahre, dass andere mir dienen. Von der Bühne, in ihrem Wohnzimmer, in meinem Wohnzimmer, am Telefon, wo immer wir uns sonst begegnen. Untereinander ist einer des anderen Glied. Christen brauchen einander und brauchen mehr als nur tolle Angebote, die man sich per online anschauen kann. Und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Deswegen brauchen Christen einander. Jeder von uns ist begabt, von Gottes Geist begabt, für die anderen. Früher war das eine wunderbare Frage im Einzelhandel, wenn man da in ein Geschäft kam, zumindest wenn es noch etwas förmlich war, womit kann ich Ihnen dienen? Das ist eine zutiefst geistliche Frage. Womit kann ich meiner Gemeinde dienen? Was hat Gott mir gegeben? An ganz unterschiedlichen Gaben. Etwa 25 bis 30 unterschiedliche Gaben werden da im Neuen Testament erwähnt, ohne dass sie ganz genau voneinander abzugrenzen wären. Das scheint gar nicht das Interesse der Autoren zu sein, deutlich zu machen, wir sind begabt und haben diese Gaben füreinander. Was kann ich einbringen? Das ist viel entscheidender als die Frage, was kriege ich daraus? Lohnt sich das für mich? Was nehme ich damit? Und gleichzeitig zu wissen, Gott beschenkt mich, manches tut er direkt, indem ich sein Wort lesen kann, indem er sich offenbart durch sein Wort. Gott mag mir die eine oder andere wertvolle, wichtige, schöne Erfahrung schenken, aber Gott beschenkt mich auch, vielleicht sogar in erster Linie durch die Geschwister und durch ihre Gaben. Ich brauche die anderen. Ich bin als Christ auf Dauer nicht lebensfähig, wenn ich allein bleibe. Natürlich hat Gott in Krisenzeiten Menschen bewahrt und getragen, Krankheitszeiten, Zeiten der Not und in der Verfolgung, aber das ist nicht der Regelfall. Der Regelfall ist, dass wir einander dienen mit unseren Gaben. Und dann führt Paulus eine ganze Reihe von Gaben auf. Es ist mehr eine repräsentative Auswahl, es ist keine vollständige Liste. Man könnte das überschreiben, um Gottes und der Gemeinde willen, setzt eure Gaben ein. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Setzt diese Gaben ein. Die Gemeinde braucht sie. Enthaltet einander diese Gaben nicht vor. Vielleicht müssen wir da ganz neue Formate finden. Brüdergemeinde des 19. Jahrhunderts, wie es damals in Großbritannien und Deutschland war, ist wahrscheinlich nicht mehr der Weg fürs 21. Jahrhundert. Aber wie finden wir neue Formate und Möglichkeiten, einander mit unseren Gaben zu dienen? Gemeinde nicht auf Bühne zu beschränken, auf ein Programm zu beschränken, das gehört dazu. Aber wo finden wir Möglichkeiten, in Kleingruppen, in Zweierschaften, im persönlichen Gespräch, dass genau das geschieht? Dass wir einander zum Segen werden, dass wir verbindlich zusammen sind, dass wir das genießen und uns vielleicht auch gefallen lassen, wenn andere mir und dir dienen. Also, was kannst du einbringen in diese Gemeinschaft, in diese Gemeinde? Und an ganz vielen Stellen brauchst du diese Gemeinschaft und diese Gemeinde. Und wie geschieht das? Und bin ich dafür offen, dass andere mir dienen? Oder bin ich so ein geistlicher, vermeintlicher Selbstversorger, der das alles kann und der das alles weiß und der niemand braucht? Geistig gesprochen ist diese Haltung rührend naiv. Ich brauche die anderen. Gott will mich durch die anderen beschenken. Die Liebe in der Gemeinde unter euch sei ohne falsch, ungeheuchelt, ohne Hintergedanken. Hass das Böse, hängt dem Guten an. Wer war aufgefordert, im Neuen Testament zu hassen? Das überrascht erstmal. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, von Herzen kommend. Der Umgang miteinander, nicht aufgesetzt, nicht geheuchelt, nicht unterkühlt, herzliche Liebe. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor, mit Respekt. Ich habe Respekt vor deiner Biografie, wo du herkommst, was dich geprägt hat. Ich habe Respekt vor deinen Erkenntnissen, vor deinen Erfahrungen, vor deinen Anliegen, vor deinem Geschmack. Ich will zunächst einmal respektvoll zuhören. Ich will dich verstehen. Ich will dich ernst nehmen. Auch da, wo du anders bist als ich, andere Schwerpunkte setzt als ich, die andere Dinge wichtig sind als ich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Wie wäre das, wenn wir das lernen und praktizieren, respektvoll miteinander umzugehen? Dann würde vieles, ja, wo wir gesehen haben, Römer 14 und 15, an Verachtung, an Richten im Keim erstickt werden, wenn wir die anderen erstmal verstehen würden, respektieren würden und dann gemeinsam einen Weg suchen. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft. Christliche Gemeinschaft sind nicht nur gute, ermutigende, warme Worte. Das hat auch eine ganz konkrete Seite. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Öffnet eure Häuser, eure Wohnungen. Teilt eure Ressourcen. Lasst euch beschenken. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Die herzliche Anteilnahme. Es geht nicht immer nur um mich und um meine Befindlichkeit. Freut euch mit den Fröhlichen. Dass ich an der Freude, am Glück, am Segen der anderen teilhaben kann, mich von Herzen drüber freuen kann und dass ich aber auch den Schmerz und die Not der anderen an mich heranlasse. Weint mit den Weinenden, dass ich den anderen wahrnehme mit dem, was ihn oder sie ausmacht, mit seiner oder ihrer Befindlichkeit, dass ich Anteil nehmen kann. Seid eines Sinnes untereinander. Christen gehen nicht im Gleichschritt, aber sie gehen auf dasselbe Ziel zu, gehen auf denselben Herrn Jesus Christus zu und wollen ihm gefallen. Das ist dann die Ausrichtung, die dann ja auch zur Einmütigkeit führt. Trachtet nicht nach hohen Dingen, geht hier wahrscheinlich um hohe Erkenntnis, haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Nochmal, macht euch selbst nicht zum Maß aller Dinge. Es muss nicht so sein, wie ich mir das vorstelle, damit es richtig ist und damit es Gott gefällt. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das ist nicht immer leicht. Hier ist Paulus auch sehr realistisch, soweit es an euch liegt. Es gibt so streitbare Zeitgenossen. Und wenn man die am Arbeitsplatz hat oder in der Verwandtschaft oder in der Nachbarschaft, dann gnade einem Gott, was er in der Regel auch tut. Aber so viel an uns liegt, sind wir berufen, Frieden zu stiften. Mal eine spannende Frage für eine stille Stunde. In meiner Gemeinde, meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie gehöre ich zu denen, die zum Frieden beitragen, die versöhnen, die vermitteln, oder gehöre ich zu denen, die immer Öl ins Feuer gießen, die streitsüchtig sind? Natürlich sind Christen berufen, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. Gar keine Frage. Aber wenn es nur um mich geht, um meine Interessen, kann ich mich da mal zurücknehmen, um des Friedens willen? Oder muss ich da immer bis zum Letzten kämpfen? Ich habe die Lektion gelernt an einigen großen Birken, die direkt an der Grundstücksgrenze von meinem Garten stehen. Und einige von euch wissen, dass von Birken hat man mehrfach im Jahr was. Erst diese kleinen Samenfliegerchen, die so bis in die Wäscheschublade ihren Weg finden. Einige Wochen später dieser feine gelbe Staub, der alles überzieht. Und dann im Herbst diese feinen kleinen Blättchen, die dann der Windstoß auch immer so komplett auf mein Grundstück geweht hat. Und wo es eine Mühe ist, die aufzurächen. Und dann habe ich das Gespräch mit den damaligen Nachbarn gesucht. Wir sind uns nicht einig geworden. Dann macht man sich ja mal im Internet schlau, so die einfachen Rechtsregeln anhand der Grundstücksgrenze. Und es hätte einiges gegeben, was ich hätte tun können. Und jetzt nicht diese radikalen Maßnahmen, dass wenn der Nachbar im Urlaub ist, dass man mit der Motorsäge Fakten schafft. Das ist auch nicht zu raten. Und habe mich dann bewusst entschieden, ich will diese ganze Beziehung nicht auf 5 oder 6 Birken reduzieren. Ich will hier nicht irgendwie auf meinem Recht beharren und hier Streit suchen. Ich will suchen, was dem Frieden dient. Und in der Zwischenzeit, ich kann wirklich sagen, ohne mein Zutun sind von diesen vielen Birken ist nur noch eine halbe übrig. Also, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Auch in der Gemeinde. Wo sind die Menschen, mit denen es mir schwerfällt? Es ist Zeit, hier auf jemanden mal zuzugehen und ein Gespräch zu suchen. Oder ist es vielleicht einfach nur Zeit, dass ich mich zurücknehme, dass ich nicht das Maß aller Dinge bin, die anderen mit ihrer Art, mit ihrem Geschmack, mit ihrem Stil respektiere. Und auch dann, wenn es nicht so geht, wie ich mir das vorstelle, dass ich mich trotzdem einbringe mit meinen Gaben, dass ich den anderen diene, weil es letztlich nicht um mich geht, sondern um Christus und um die Geschwister. Das wird spannend sein, wenn es sich jetzt nach Corona nach und nach normalisieren wird. Wir hoffen alle drauf, was wir dann vielleicht ganz neu entdecken, wenn es wieder möglich ist. Ich fürchte, wenn alles einfach nur beim Alten bleibt, dann haben wir auch eine Chance, die Gott gegeben hat, versäumt. Aber vielleicht gelingt es uns, Gemeinschaft und den Segen von Gemeinschaft ganz neu zu entdecken, wenn wir hier zusammenkommen, in den Häusern, wenn wir uns sonst wo treffen. Und dass wir ganz neue Mittel und Wege finden, einander zu dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Dann wäre aus all dem Durcheinander der letzten Monate wirklich etwas Gutes erwachsen. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass du uns zusammengestellt hast in einer Gemeinde. Wir wollen dir danken, dass jeder von uns etwas von dir bekommen hat, was er oder sie einbringen kann. Wir wollen dich bitten, dass wir Mittel und Wege finden, dass das möglich ist. Dass wir uns nicht zurückziehen, sondern dass wir um Gottes Willen und um der Gemeinde Willen das einbringen. Dass wir einander mit Liebe begegnen, dass wir einander mit Respekt begegnen. Dass wir uns und unsere Positionen nicht zum Maß aller Dinge machen. Dass wir uns zurücknehmen können und dass wir ganz neu erleben dürfen, wie du uns beschenkst. Durch dein Wort, durch die Begegnung mit dir, aber eben auch durch die Geschwister. Wir möchten ganz neu offen dafür sein, dass du uns gebrauchst, zum Wohl der anderen, um anderen ein Segen zu sein, aber dass wir selber auch ganz anders nochmal bereit sind, uns von anderen und von ihren Gaben segnen zu lassen. Amen.